herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tales Out of the Pot.
Yeah.
Mit Nils,
ich Dennis liebe und mir. Diesen Timbre, den du gerade hast.
Das ist traumhaft,
oder? Den Nase zu Timbre.
Boah, ja. Noch immer erkältet. Der Monat Februar steht im Zeichen der Erkältung. Ja, ich habe mal wieder eine Platte mitgebracht. Ich habe mal gedacht, diesmal gehe ich mal so ein bisschen weg von meinem typischen stumpfes Trumpf-Geballer.
Und wir alle sind geschockt.
Geschockt, oder?
Ja.
Aber tatsächlich für mich ein sehr, mit sehr viel Erinnerung behaftetes Album. Hat mich damals total geflasht, als das rauskam.
Oh
hat
ja.
Hat mich total abgeholt, war was völlig, ich glaube auch so mit das
Erste, was anderes.
Ja, auch so, ich glaube so mit einem Vorreiter von dem ganzen Crossover-Zeug, was danach kam.
Aber mit einer unfassbar guten Message auch.
Immer sehr politisch, immer sehr, sehr engagiert, sehr geiles, häufig sehr simpel gehaltenes Riffing, aber total ausdrucksstark, total überzeugend. Wir sprechen von den großartigen Rage Against the Machine und deren Debütalbum Rage Against the Machine. Oder Self-Titled, wie man auch gerne sagt.
1992.
Mit dem brennenden
Mönch.
Was auch immer, genau. Ja. Ja.
Von 1963 das Bild.
Ist das so?
Ja, ich habe nochmal nachgelesen. Ja. Ich kann den Namen dieses Mönches leider nicht aussprechen. Aber es war ein vietnamesischer Mönch, der aus Protest gegen die Unterdrückung des Buddhismus sich da, ja.
Selbst angezündet hat.
Genau.
Also insgesamt muss man sagen, die haben einen völlig eigenen Sound gehabt. Die haben im Prinzip auch so einen Startschuss in dann den danach aufkommenden Crossover gegeben. Also es gab natürlich auch schon mal so das ein oder andere Projekt. Ich glaube Judgment Night war vorher noch, ne? War 90, 91 oder
das,
so. Oder?
Das müsste ich jetzt tatsächlich.
Bin ich mir auch nicht sicher, aber ich meine hier so Onyx Biohazard und so Geschichten.
Kam es nicht später? Also Gefühl kam es später.
Ey, vom Gefühl her kann ich es gerade nicht sagen, aber oder ähnlich. Auf jeden Fall nicht weit auseinander, hätte ich jetzt gesagt.
93,
okay.
Siehste.
Ja gut, aber ja, also ja, alles ja, so.
Ich wollte gerade sagen, weil wir reden ja auch bei dem Debüt jetzt von November 92, also wir reden von Ende 92.
Ja,
ich glaube, das.
Also auf jeden Fall für mich eine Band, leider nie live gesehen. Ich habe sie nie live gesehen, das bereue ich bis heute. Wenn ich die nochmal irgendwo sehen kann, würde ich das, glaube ich, auch tun.
Das wirst du nicht mehr können.
Aber das kann man nicht mehr. Nee, weil
seit gestern
sich,
oder vorgestern
ja,
kam
irgendwie
das.
Haben sich aufgelöst. Mal wieder, ist ja nicht das erste Mal.
Ja.
Aber ich glaube jetzt endgültig. Oder
zumindest. Ein Statement, warum?
Keine Ahnung, aber sind wir mal ganz ehrlich. Ja. Die Band, wie sie jetzt wieder Reunion hatte, war halt auch...
war nicht mehr das, was sie vorher waren.
Sorry, aber das war nochmal Milking the Cash Cow.
Ja, auf jeden Fall.
Also
auf jeden
Fall.
Ja, also Tom Morello, ich glaube nicht, dass er das irgendwie nötig hätte, da irgendwie...
Nee, aber die anderen.
Der Drummer glaube ich auch nicht, weil der hat auch unter anderem bei Black Sabbath gespielt und der hat auch, ich weiß nicht wie viele Studioalben gemacht. Also
ich möchte nicht, wir reden halt von siebenstelligen Summen, die denen angeboten wurden, ne?
Ja gut.
Ne? Also
die nimmt man vielleicht noch mal.
Ne? Also wir reden von siebenstelligen Nummern, die kriegt ihr, wenn ihr ein oder zwei Konzerte spielt. Da möchte ich gerne den Idealisten erstmal sehen, der dann sagt, auf gar keinen Fall.
Mach mal zweimal den Madison Square Garden voll unter das
Kurs. Genau, ja.
Ja.
Ja gut, aber wieder zurück.
Genau. Ich würde einfach mal den Ball weiterschmeißen, weil was soll ich da jetzt so viel zu erzählen? Ich würde da gleich noch was zu erzählen. Können sicherlich noch über die Band und die Bandmitglieder und die Bandentwicklung gleich auch noch sprechen, aber vielleicht erstmal zur Platte. Nils.
Ja, kennt man, ne? Also, ja, was soll man dazu sagen? Ne? Also erstmal, wenn jemand in unserem Alter ist, und ich sage jetzt mal wirklich mal vom Alter, ich sag mal ab Baujahr 74 bis 84, sage ich jetzt mal so, vielleicht auch sogar noch ein bisschen älter und jünger, würde es mich wundern, wenn du in der Zeit Musik gehört hast, die rockig oder metalmäßig war oder sonst irgendwas, wo du diese Band halt nicht kennst.
Das ist so, ja.
Na, also, ich würde tatsächlich behaupten, dass jeder aus meinem Freundeskreis diese CD in seinem CD-Schrank hatte, damals.
Boah,
nahezu. Ja. Nahezu. Oder nahezu, auf Tape. Ja. Oder ne, ja, sonst ja, ja. irgendwas. Na, also, in irgendeiner Form wurden die einfach gehört. Und
ja, wobei ich denke, also ich weiß nicht, wie es ist, müsste ich eigentlich mal nachfragen, bei dem einen oder anderen Metaller aus der Zeit. Das war ja so die Phase, da habe ich mir gerade meine Haare abgeschnitten oder kurz danach und bin so eher Richtung Skaten gegangen.
Ich war 11, als die Platte rauskam und ich muss sagen, also ich habe die, glaube ich, nicht am Anfang gehört. Ich glaube erst so mit 12, 13 oder so.
Ja.
Und da muss ich sagen, das hat mich, das war schon ziemlich geil, muss ich sagen.
Also, ja, also ich weiß nicht mehr, ich glaube, ich habe mir so mit 14 oder so meine, 14, 15 habe ich mir meine Haare abgeschnitten.
Mhm.
Und dann war ich halt kein Metaller mehr. In der Zeit war man ja so ein bisschen elitärer unterwegs.
Ja, da kam noch ein bisschen später, glaube ich. Also zumindest bei mir.
Ja, so das hat man noch mitgenommen, ne, weil es ja, ja. halt was Besonderes war, ja.
Genau.
Also generell bist du, glaube ich, in der Zeit an der Platte nicht vorbeigekommen.
Auf gar keinen Fall.
Die war, man kann sagen, was man will, die war vom Sound her wegweisend, wie du gesagt hast. Das war was völlig Neues.
Ja.
Das war von der Mischung was Neues. ja, das war wirklich meiner Meinung nach eine der ersten Crossover-Platten, die wirklich keine konstruierte Crossover-Platte waren. Sondern das Ding war hart, schmutzig, das war funky, das war groovig, das war rap-lastig, es war unfassbar politisch.
Ja.
Unfassbar ja, politisch.
Ja, guck dir nur mal die Liner-Notes und die Greetings an. Genau. Hammer.
Ja, also es war unfassbar politisch, was auch sehr unüblich war zu der Zeit. Das hast du in dieser Form vielleicht höchstens noch bei Public Enemy oder so gehabt, auf anderer Seite.
Ja.
Also von daher, das sind wir mal ganz ehrlich, das war ein Stoff, wo du als Teenie voll drauf abgegangen bist.
Ja, ne? Vor allen Dingen, ey, ganz ehrlich, ich hatte die damals, also ich hatte die erst auf Tape.
Ne? Ich tatsächlich auch, ja.
Mhm. Ich war 14, so. Die kam im November 92 raus und ich habe dieses Tape, ich habe noch einige Tapes bei mir im Keller aufbewahrt, in irgendwelchen Umzugskartons und ich, nachdem du die Platte reingeworfen hast, Stefan, muss ich dann natürlich meinen Keller durchforsten und ich habe das Tape gefunden. Auf der einen Seite, wie gesagt, das Debütalbum Rage Against the Machine, auf der anderen Seite auch im November 92 erschienen, NoFX, White Trash, Two Heaps and a Bee.
Oh, auch geil, ja.
Ey, und ich kann mich daran erinnern, dass ich diese Kassette mit 14 im Bus, ich habe damals auch in einer Punkband gespielt.
Rauf und runter gehört.
Ey, kaputt gehört, dieses Tape.
Ja.
Und ich meine, so unterschiedlich, wie die beiden Platten nicht sein können, aber Rage Against the Machine, die waren absolut wegweisend damals. So vom Sound her, dieses direkte, nicht überproduzierte Ding, wo du... Zu jeder.
Ich glaube auch, ja. diese Menge an Bass-Sound, die da drin ist, die du vorher nicht so in der Intensivität hattest wie da.
Ja, ja.
Weil der ist ja schon sehr, sehr dominant.
Vollkommen.
Weil du auch nur eine Gitarre noch dabei hast.
Genau.
Die Gitarrenarbeit von Tom Morello.
Ja, dieser Groove, die haben jedes Lied grooved wie die Sau.
Was ich krass finde, ist, wenn du dir so einen Song wie Fistful of Steel anhörst, wo im Strophenpart einfach nur ein Bending im 24. Bund
mehr
gezogen wird. Und mehr passiert nicht.
Ja.
Das ist immer nur ein Biu, Biu, Biu. Mehr macht die Gitarre nicht.
Aber auch so ein Statement auf der Platte zu haben, ne, sorry,
ja.
Mit no samples, keyboards or synthesizers used in the making of this record.
Das mussten ja nachher erstmal erklären, weil der Tom Morello so viel bescheuertes Zeug mit seinem Slide gemacht hat, was die Leute
nicht gerafft haben,
soundtechnisch überhaupt nicht klar. einsortieren konnten.
Ja.
Ne?
Ja, richtig, aber das auf eine Platte dann halt einfach nochmal drauf zu schreiben. Mega geil.
Ja.
Mega geil.
Ich meine, da werden wahrscheinlich einige gewesen sein, die in der Zeit sich gefragt haben, wie man den Scheiß macht. Der hat ja seine Gitarre auch extra ein bisschen umgebaut, damit er das einfacher machen kann. Der hat halt einen Killswitch unten an der Gitarre gehabt,
ja.
Damit er die Hand halt über die Saiten legen kann, damit er nicht normalerweise bei einer Les Paul.
Hast du den oben, ne?
Hast du oben ja. den Schalter, um die Humbucker zu wechseln. Ja. Und wenn du dann halt einen leise drehst und den anderen aufdrehst, kannst du damit dann halt. Und genau, und der spielt halt keine, hat sich dann unten auf dem, wie nennt man das, was da rauscht, der halt so.
Toggle.
So,
Switch oder
nee, was? Nee, den, von der Korpusform, wie nennt man das da vorne, dann den Pimmel, der da
abschneidet. Hörnchen.
Den Pimmel.
Ja. Da kommt der Pimmel raus. Genau.
Ja, und da, da hat er sich halt so einen Toggle-Switch halt drauf gemacht und damit macht er immer diese Soundeffekte, ein Ausschalten der Gitarre in Verbindung mit dem Slide über die Seiten ziehen und so. Ich habe damals auch extra ein Slide geholt, wollte das ausprobieren.
Hat super funktioniert, sagst du?
Ist kläglich gescheitert.
Nee, das ging, aber das war anstrengend und schwierig, den Sound einfach hinzubekommen, wenn du nicht auch die Möglichkeit hattest, das wirklich abzuschalten bei der Gitarre. Also den Sound selber damit hinzukriegen, war nicht das Problem, aber dieses diesen Ausschalteffekt, den der produziert hat, den konntest du wirklich nur, wenn du auch so einen Switch hattest. Also das hat gefehlt im Sound, definitiv. Aber der ist halt tight as hell, der Typ, ne? Ja. Das war halt.
Ja, auch ein sehr guter Freund hier von dem Adam Jones von Tool. Die sind wohl da irgendwie Illinois da, haben die in der ersten Garagenband irgendwie zusammengespielt und der Typ ist ja auch eine absolute Virtuose an der Gitarre, zumindest was gewisse Techniken einfach angeht.
Ja,
also ich glaube, da tun beide sich nichts irgendwie und ich denke einfach da, die werden wahrscheinlich in ihrer Jugendzeit voneinander profitiert haben und diese Dinge hat er dann einfach auch mit nach, ich glaube, L.A. oder was, ne? Ja,
Er kommt eigentlich aus New York,
Illinois. Ich weiß nicht, wo der her, aber der hat auf jeden Fall mit seiner Mom irgendwie in Illinois gelebt und da hat er halt den Adam Jones kennengelernt von Tool. Und da haben die halt zusammen Mucke gemacht und dann ist er nach Los Angeles gezogen und hat dann den Zack de la Rocha kennengelernt irgendwo.
Zack de la Rocha,
in so einer Bar.
Ich kann mich noch erinnern, ich weiß nicht mehr, welches Konzert das war. Das war irgendein großes Festival. Ob es jetzt irgendwie so ein Rock am Ring war oder irgendein anderes Festival, auf jeden Fall wurde das bei MTV, meine ich, oder Viva, was halt zu der Zeit so war, ich glaube auch MTV. Da habe ich beim Sebastian Reisch, kennst du den auch noch?
Vom Namen her, ja.
Ja, da auch Kölnischer Wald gewohnt. Da haben wir zusammen uns Rage Against the Machine halt live angeguckt und ich weiß noch, der Zack de la Rocha, der ist da bei diesem Konzert so ausgeflippt, der hat dann nachher da auf dem Boden gelegen und ist völlig ausgerastet und abgefahren. Also wirklich, wir haben da gesessen, Kinnlade runter und haben nur gedacht, was passiert hier gerade? Was geht
total beeindruckend, ne?
Abgefahren, wirklich abgefahren. Also sicherlich danach, also Debütalbum ist meines Erachtens nach kein Lückenfüller drauf. Ich finde die vom ersten bis zum letzten Song geil.
Vollkommen.
Nie wieder an die Qualität herangekommen, wobei ich sagen muss, die Renegade gefällt mir gut. Battle of Los Angeles sind auch ein paar gute Sachen drauf.
Ja.
Evil Empire ging so, die fand ich nicht so geil, aber großartiges Album. Später dann auch noch die Sachen, die sie mit Audioslave gemacht haben. Na, war nicht so meins, muss ich sagen. Da war mir der Cornell, er passte musikalisch nicht dazu. Da fand ich die Sachen, die sie mit den Jungs von, was war das, von
Cypress Hill.
Nee, aber so. Mit den, oder mit wem haben sie da nochmal dann zusammen Mucke gemacht?
Ach so,
Propane,
Cypress Hill, glaube ich. Ne? Ja, richtig, da war doch,
wie hießen sie denn? Ja.
Ja.
Ist jetzt auch nach.
Rage Against the Hill oder so?
Ja, weiß ich jetzt gerade auch nicht, muss ich mal eben nachgucken. Aber,
ich weiß, was du meinst, ja.
Aber
hat also auch funktioniert, aber da war quasi, wie Rage Against the Machine ohne Zack de la Rocha, ne?
Prophets of Rage.
Ach ja.
Ja, genau. So war das, genau.
Prophets fand ich hart langweilig.
Ja,
die haben halt viel Rage Against the Machine Songs einfach gespielt. Mhm. Und weil er halt auch vom Gesang her so ein bisschen in eine ähnliche Richtung wie der Zack de la Rocha ging, zumindest. War das glaube ich ganz gut angenommen, aber war auch nicht meins. Also ich habe wirklich nicht. Nur Rage Against the Machine und ansonsten.
Ja, wobei ich auch da sagen muss, dass glaube ich Rage Against the Machine halt auch ein Kind seiner Zeit ist, ne?
Ja, klar. Absolut. Wobei ich finde, man kann die Sachen immer noch gut hören. Du hast halt einige Songs wirklich tot gehört.
Ich glaube, es hat schon seinen Grund, weshalb.
Warum das so gut funktioniert hat.
Genau damals und warum es heute so nicht mehr funktionieren würde. Also du kannst.
Meinst du musikalisch oder inhaltlich?
Musikalisch. Durch den Inhalt, weil also es wundert mich nicht, dass die Band halt irgendwann auf war.
Ja.
Weil du hast halt, das ist so dieses Nirvana-Thema, dass du das, was du, dass du zu dem wirst, was du eigentlich nicht willst. Weißt du, was ich meine?
Und ja, du hast, schwierig in
und du so, hast halt bei auch bei Rage Against the Machine halt ein, so eine tief verwurzelte politische Message, die halt aber am Ende von den Leuten nicht mehr, die von den Leuten am Ende völlig desinteressiert einfach nur noch zur Kenntnis genommen wird und sagt, mach mal lieber einfach Mucke. Weißt du?
Meinst du dieser erhobene Zeigefinger oder?
Ja, also ich finde auch generell ist das, sind die halt auch, was Texte angeht, halt deutlich softer geworden.
Das auf jeden Fall.
Und ich denke, dass das halt, ja, für die haben halt die Bissigkeit halt auch verloren. Und deshalb sind, glaube ich, auch, ist es einfach auch, glaube ich, gut gewesen, dass einfach nach 4 Alben, glaube ich, war Schluss, ne?
Genau, die haben die Self-Titled, dann Evil Empire, dann Battle of Los Angeles, dann die Renegades.
Und das war's, ne?
Dann war Schicht. Ja. Und ich glaube, auch diese Reunion haben sie nichts Neues mehr rausgebracht. Die haben nur noch live gespielt.
Also, wie gesagt, die Renegades habe ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Aber allein die Battle of Los Angeles, da ist doch auch der vom Godzilla-Soundtrack, glaube ich, auch der Song drauf, glaube ich, ne?
Das kann sein, ja.
Ja,
möglich. Nee,
da ist doch der Song, glaube ich, von, warte mal, welcher Song war denn bei Matrix?
Matrix ist Wake Up
Up war das, auch geiler Song, ja, genau.
Ja, aber interessant ist halt auch, ne, so wenn man sich die Gruß- oder Dankesliste da anguckt und wen die da alles grüßen in der ersten oder auf der ersten Scheibe, ne, irgendwelche Leute von der IRA, ne, und Black Panther Party, waren da auch irgendwelche Leute, aber interessant war ja auch, dass der Zack de la Rocha, der war ja zu dem Zeitpunkt aus Thread Edge, ne, und da haben die auch irgendwelche Danksagungen an meiner Thread und solches, also der hat
vorher bei Inside Out gespielt, auch eine richtig, richtig geile Hardcore-Band, können wir mal drüber reden.
Ja, aber schon wirklich interessant, also da, die haben sich direkt auf dem ersten Album ja so politisch einfach auch manifestiert an der Stelle und war schon sehr krass. Also wenn ich daran zurückdenke und wie gesagt Songs Killing in the Name of Bomb Track und ich
Bullet in the Head und so, ja, das waren ja, halt so die Klassiker.
Das war so ein unfassbar dicker Stinkefinger, der gezeigt wurde, sowohl musikalisch als auch lyrisch und von dieser ganzen Attitüde her Wahnsinn.
Ich finde es halt, also die Platte hat so einen ähnlichen Stellenwert, finde ich, wie die Angel Dust von Faith No More. Die haben halt Sachen gemacht, die danach unheimlich viel, ich will nicht sagen kopiert wurden, aber wo die stilistisch bestimmte Dinge vorgearbeitet haben, die andere dann übernommen haben in ihre Mucke.
Ja.
Ganz viel von der Angel Dust hörst du auch so in späteren Sachen in den End-90ern, wo so diese Beats gerade auch mit übernommen wurden. Und auch so dieses Groovige von der Rage Against the Machine wurde halt auch an vielen Stellen. Und ich sag mal, es hat sich dann ja auch so ein bisschen dieser Crossover mit Hip-Hop etabliert.
Ja.
Wir kennen ja alle Clawfinger, ne? Wir kennen ja alle Clawfinger. Hat sich ja.
Oh ja.
Nee, aber.
Machen wir auch mal eine Sommerfolge.
Auf jeden Fall.
Aber dann holen wir den Chris dazu.
Nils. Was sagt dein Daumen zu der Platte?
Nein, brauche ich nicht lange drüber nachdenken. Ist eine geile Platte, ist heute noch eine geile Platte. Ich habe dich ja von vornherein gebeten, bitte pack aber einen Song drauf, einfach den ich noch hören kann.
Ja.
Weil das ist meiner Meinung nach, das ist halt leider
das Problem an der Platte.
Das Problem an der Platte ist, die Hälfte der Songs, also nicht die Hälfte, aber ein Drittel der Songs habe ich bei jedem Durchhören nicht gehört und geskippt, weil ich sie nicht mehr hören kann.
Weil man sie zu oft gehört hat, ja.
Das ist halt, das sind halt genau die, von denen du gerade gesprochen hast.
Ja.
Da habe ich tatsächlich sofort erste Sekunde, weiter. Ne?
Ja.
Und, aber das Vorteil war, dass ich mich da deshalb mal wieder auf die anderen Songs halt mal wieder fokussieren konnte und das sind so gute Songs drauf einfach. Ne?
Die komplette Platte ist einfach...
Ja, nur Filler. Ist so. Ja.
Ja.
Und dadurch merkst du aber auch, dass die eine sehr coole Sinuskurve hat. Also da sind halt Songs drauf, die ein bisschen zurückgenommener sind, die ein bisschen, atmosphärischer ist falsch, aber die ein bisschen mehr Storytelling haben, ein paar andere, die ein bisschen mehr in die Fresse sind und so weiter. Da sind ein paar Sachen, die sind grooviger und ein paar, die sind straighter. Und
wobei der Groove geht durch, finde ich.
Der Groove geht auf jeden Fall durch.
Bis zum letzten Song ist dieser Groove drin.
Ja.
Sowohl vom Riffing, was die Instrumente machen, aber natürlich auch vor allem durch den Gesang geprägt.
Ja,
ne?
ja, ja. Also von mir gibt es einen Daumen nach oben, ja.
Ja, von mir natürlich auch. Also da, ich kann dir an der Stelle nicht zustimmen, Nils. Ich kann jeden Song auf der Platte hören, tatsächlich. Für mich ist die Platte, das ist so ein Gesamtwerk. Da gibt es nichts Schlechtes drauf. Ich finde auch nicht einen Song wirklich schlecht.
Das Nein, ist kein auch nicht Fehler. So. Aber
die Songs, die sind für mich, die hängen zusammen. Diese ganze Platte, das ist so ein Verbund. Und da ist für mich tatsächlich kein Song, den ich heute nicht hören kann. Selbst wenn Bombtrack oder Killing in the Name of...
Schon 5 Milliarden Mal gespielt.
Ja, natürlich. Oder, ja. Nichtsdestotrotz kann ich den immer noch hören.
Ich kann die auch immer noch
selber.
Das ist
aber auch bei Nirvana so. Wenn dann auf der Platte als Smells Teen Like...
Smells Teen Like Spirit.
Smells Teen Like Spirit kommt, genau. muss ich zappen, das kann ich nicht mehr hören.
Ja, also von mir auch die Daumen hoch. Ich würde deinem Wunsch nachkommen und würde...
Liebe.
Know Your Enemies auf geil. Die Liste packen.
Ja, geiler Song.
Geile Nummer, ja.
Aber was du meinst, ne, ich finde auch, man kann die Platte so durchhören und das Geile ist halt, dann neigt sich der Song dem Ende und du weißt schon, welcher der nächste Song
genau.
ist.
Ja.
Du fängst ihn schon an, sofort zu dudeln. Und
die Platte macht einfach Bock.
Ja, geile Platte. Wie gesagt, musste mal einfach in die Runde geworfen werden. Und dann würde ich sagen, sind wir ja durch.
Auf jeden Fall.
Also, macht's gut da draußen. Bis dann. Ciao.
Tschö. Tschüss. Tales out of the box.